Ich möchte heute Morgen die Predigtreihe abschließen, Frauen, Männer und Gott. Es gibt eine Fülle Bücher zu diesem Thema. Ich habe ein ganzes Bücherregal davon und sehr, sehr viel gelesen, vor allen Dingen im Urlaub zusammen mit meiner Frau vorgelesen und dann besprochen und so weiter und so weiter. Ich habe gestern mal so ein paar einfach so wahllos herausgeholt aus meinem Regal. Ich bin nicht mehr die Frau, die du geheiratet hast. Wichtiges Thema. Frühjahrsputz für die Ehe. Ist auch wichtig. Duett statt Duell. Oder von Hedwig von der Mähren fand ich interessant. Nehmt die Männer, wie sie sind. Es gibt keine anderen. Musste ich bringen. Und ehrt die Frauen, aber übernehmt euch nicht dabei. Notizen aus dem weiblichen Alltag. So könnte ich jetzt hier fortführen. Also das ist für mich immer höchst amüsant, was man dort lesen kann und wo man inspiriert wird. Ein Buch sollten wir allerdings nie vergessen. Und da hege ich manchmal den Verdacht über der Flut von Angeboten, dass man genau das vergisst und manche Christen vielleicht auch. Und das ist die Bibel. Und da meldet sich ja der Designer zu Wort, der Designer der Ehe und der Stifter der Ehe. Und dem liegt das Gelingen der Beziehung sehr, sehr am Herzen. Und ich möchte heute über einen Text sprechen, über den habe ich nun schon einige Lenze auf dem Puckel, noch nie im Leben eine Predigt gehört. Sowas reizt mich. Ich habe den Eindruck, dass da so manche Prediger gerne einen Bogen drum machen. Das reizt mich. Und mich reizen auch immer Texte, an denen man sich reiben kann, die ein bisschen sperrig sind. Nicht, wo man beim Mittagessen schon alles vergessen hat, sondern wo man dann noch eine zweite Predigt beim Mittagessen da miteinander hat, Mann und Frau. Das ist eine tolle Sache, da geht wirklich was rein. Und das ist so ein Text, der mutet uns was zu und für manche ist er vielleicht sogar eine Zumutung. Kontext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, könnt ihr schon mal aufschlagen. Da schreibt der Apostel Petrus, Christen leben mitten in dieser Gesellschaft, aber sie leben jetzt als Menschen in der Gesellschaft, die dem Christus gehören. Und das muss sich im Alltag auswirken. Sie leben anders in der Welt, aber anders. Und sie haben eine Aufgabe. Sie sollen in ihren ganz menschlichen Ordnungen im Alltag ihres Lebens mit all den Bezügen Gott ehren. Und durch ihr Anderssein auf Gott hinweisen. Und das buchstabiert er dann, Petrus, genauso durch, wie Paulus an anderer Stelle dann sagte, wie verhält sich eigentlich ein Christ als Staatsbürger gegenüber der Obrigkeit? Wie verhält man sich in der Arbeitswelt als Christ? Und wie in Ehe und Familie? Und da nun dieser Text aus 1. Petrus 3. Für euch Frauen gilt dieselbe Regel. Ihr müsst euch euren Männern unterordnen, damit die von ihnen, die das Wort der guten Nachricht nicht hören wollen, durch eure Lebensführung auch ohne Worte für den Glauben gewonnen werden. Das kann geschehen, wenn sie sehen, dass ihr ihnen Respekt erweist und ein vorbildliches Leben führt. Putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbarem Schmuck oder prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von innen kommen. Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen Wert hat. Auf diese Weise haben sich auch früher schon die frommen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie haben sich ihren Männern untergeordnet, wie zum Beispiel Sarah, die Abraham gehorcht und ihn ihren Herrn nannte. Ihre Töchter seid ihr, wenn ihr das Rechte tut und euch davon durch keine Drohung abbringen lasst. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Weg steht. Wenn man zunächst mal so drüber schaut, kommt man ja um Schmunzeln nicht zurück. Nicht drumherum. Ich sehe, 6 Verse sind an die Frauen gerichtet, nur eine an die Männer. Ich sage jetzt nicht, die haben es nötig. So will ich das nicht sagen. Aber das liegt auch daran, dass an der damaligen Stellung der Frau und dass es damals sehr viel mehr Mut kostete für die Frau, Christin zu werden und als Christin zu leben. Bei den Männern war es oft so, wenn sie zum Glauben an Christus kamen, dass sie die ganze, aufgrund ihrer Stellung, die ganze Familie mit hineinzogen. Deshalb auch diese Formulierung, er kam zum Glauben mit seinem ganzen Hause. Wird dem einen oder anderen schon mal aufgefallen sein. Bei Frauen war das viel schwieriger. Sie standen auf einmal so allein und der Mann, der stand da irgendwo da drüber und das war unwahrscheinlich schwierig. Deshalb hier vielleicht auch die Gewichtung. Hier steht also zunächst, ich komme also zunächst zu den Ehefrauen, das anstößige Wort Unterordnung. Ich möchte es zum letzten Mal sagen, ich habe es ja ein paar Mal gesagt in den vergangenen Wochen, dass ich das ganz positiv höre, habe das bei meiner Frau nochmal abgefragt, sie ist genau meiner Meinung, und dass das vor allen Dingen nicht gegen Gleichberechtigung, was bei uns sofort irgendwo klingelt, spricht. Und schon gar nicht Platz macht zu irgendeinem Missbrauch von Seiten des Mannes. Dafür sorgt der Vers 7. Der schließt das aus für die, die lesen können. Im Zusammenhang wird der Mann in den Schriften des Neuen Testamentes nicht als Erstberechtigter, sondern immer als Erstverpflichteter gesehen. Das schließt jeden Missbrauch aus. Und Gott sei es geklagt, was mit diesen Stellen des Neuen Testamentes von unserer Seite oft geschehen ist. Ich finde mich in einem folgenden Zitat sehr gut wieder. Und das möchte ich euch gerne sagen. Frauen und Männer sind gleichberechtigt, aber nicht gleichartig. Unterordnung ist weder erniedrigend noch minderwertig. Hier geht es überhaupt nicht um den Wert, sondern um die Art. Der Schöpfer hat dem Mann und der Frau eine verschiedene Veranlagung gegeben, um ein festes Zueinander und ein inniges Miteinander zu bewirken. Ihre Art ergänzt sich. Sie haben bei voller Gleichberechtigung verschiedene Aufgaben zum Wohl der Ehe entsprechend ihrer Veranlagung. Wer diese Verschiedenartigkeit übersieht, wird dem Wesen von Mann und Frau nicht gerecht. Und wer den Unterschied von Mann und Frau einebnen will, Klammer auf, so wie das heute immer wieder geschieht, Klammer zu, der macht die Ehe langweilig und nimmt ihr etwas von ihrer Eigenart, ihrer inneren Dynamik und Schönheit. Recht verstandenes sich unterordnen kann der Frau geradezu helfen, die ihr arteigenen Wesenszüge voll zu entfalten. Dazu stehe ich hundertprozentig. Übrigens kann man auch dieses Wort unterordnen, das habe ich bei einem Exegeten gelesen, ganz anders übersetzen, unter einen Schutzschirm treten. Haben wir das? Ein Schirm. Es regnet. Und dann trete ich dazu und trete darunter. Unter einen Schutzschirm treten. Das ist der Tenor in der Schrift, so wie ich ihn verstehe. Und hier bei Petrus, da gibt es ein spezielles Problem, die sogenannte Mischehe. Wir verstehen ja da oft Mischehe zwischen katholisch und evangelisch vielleicht. Hier geht es um etwas anderes, dass die Frau, eine Frau an Jesus Christus glaubt und der Ehemann nicht. Nicht, weil die Frau die Ehe mit einem Nichtchristen bewusst eingegangen wäre. Dazu sagt das Neue Testament an anderer Stelle ein klares Wort. Sondern in einer bereits bestehenden Ehe ist es geschehen, dass sie zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Das ist etwas ganz anderes. Und die durch zum Glauben gekommenen Frauen haben die Männer den Anspruch Gottes auch an ihr Leben vernommen. Ganz klar. Da lebt jetzt einer mit mir in den vier Wänden, Und sie lebt mit Gott. Und da kommt Gott dem anderen Partner, dem Ehepartner, dem Ehemann in diesem Falle, wirklich nahe. Und da man aber gegenüber Gott nicht neutral bleiben kann, bedeutet Nichtglauben so viel wie Ungehorsam. So steht's wörtlich hier. Ungehorsam. Ungehorsam gegenüber Gott. Und das kann zu erheblichen Spannungen in einer Ehe führen, wenn einer an Christus glaubt und ihm verbindlich nachfolgt und dass die Nachfolge sich nicht nur auf einen Sonntagsbesuch irgendwie erschöpft, sondern in alle Lebensbereiche des Christseins abstrahlt, dann ist das wirklich schwierig. Da prallen Interessenskonflikte vielleicht zusammen. unterschiedliche Maßstäbe. Der eine geht zur Gemeinde, der andere will sonntags ausschlafen. Und da fängt auf einmal die Frau an, mit den Kindern zu beten. So habe ich das erlebt bei guten Freunden von uns. Die Frau kam zum Glauben, er war Musikprofessor, er war noch weit weg vom Glauben. Und auf einmal fing die Frau mit den 4 Kindern an, abends zu beten. Und da gab es Stress. Dann gab es Stress, dass er sagte, weißt du, streich ihn doch lieber übers Haar, es kommt aufs Gleiche raus. Und die Frau sah das nun schon anders und sagte, na, Haarstreichen ist nicht schlecht, sollte jeder von uns tun. Aber ich möchte die Kinder jetzt auch wirklich unter den Schutz und Segen Gottes stellen. Und dann bekam sie Stress. Das kann also zu erheblichen Spannungen führen. Ich habe im ERF eine Sendung gehabt unter dem Thema, mein Ehepartner ist noch kein Christ, wie soll ich mich verhalten? Ich wusste gar nicht, dass es so ein Problem war und eine so große Nachfrage nach dem Manuskript ausgelöst hat an dieser Stelle. Und eine Frau, die nun mit Jesus lebt und die Früchte des Glaubens so richtig schmeckt, die hat nun einen ganz tiefen Wunsch, dass der Ehemann auch zum Glauben findet und gerettet wird. Das ist ein ganz tiefer Wunsch. Ich glaube, dass er alle sonstigen Wünsche, die auch da sein mögen, bei weitem überragt. Und deshalb versucht sie nun auch, den Mann zu missionieren. Und sie wird ihm die Predigten erzählen, die sie sonntags vielleicht gehört hat. Und wird ihn noch ein bisschen weiter bepredigen an der Stelle. Neben dem Gebet wird sie alles versuchen, um den Mann dahin zu bringen, dass er doch zum Glauben kommen möge. Sie wird ihn in gut gemeinter Absicht mit Worten überschütten und diskutieren. Petrus sagt, liebe gute Ehefrau, das ist nicht der richtige Weg. Worte werden irgendwie zum Widerspruch und zur Verhärtung reizen. Und vor allem dann, wenn in deinem Leben ein Widerspruch zu den frommen Worten, die du sonst machst, steckt. Pass auf, dass dein Leben mit den Worten übereinstimmt, dass es deckungsgleich ist und dass es nicht auseinanderklafft. Und dann gibt er ja einen Tipp. Liebe, gute Ehefrau, gewinne deinen Mann. Da steht das Wort gewinnen. Gewinne ihn. Es geht ja wirklich um etwas, was zu gewinnen ist. Gewinne deinen Mann ohne Worte. Ohne Worte. Nicht, dass Worte verboten wären. Aber sie kommen immer erst an zweiter Stelle. Immer erst an zweiter Stelle. Gewinne ihn durch dein Leben. Lass ihn doch in dein Leben hineinschauen. Stell dich darauf ein, liebe Frau, dass du jetzt für deinen Mann, der das alles noch nicht fassen kann und der den Kopf voller Fragezeichen hat, dass du wirklich auf dem Prüfstand stehst. Und er will wissen, ob da wirklich was dran ist. Du wirst über längere Zeit kritisch beobachtet. Stell dich darauf ein. Und dein Mann hat ein Recht dazu. Der hat ein Recht dazu, in dein Leben hineinzuschauen. Und er stellt sich vielleicht heimlich die Frage, na, ist ihr Glaube echt oder hat sie jetzt einen neuen frommen Spleen, wie ich jetzt mal hörte? Dass jemand sagte, meine Frau, die hatte alles durch, Esoterik von vorwärts und rückwärts und so weiter und so weiter. Und auf einmal, hier die Steinbergs sagten das, die vor 14 Tagen hier waren, und auf einmal kam sie mit dem Jesus an, ein neuer Spleen. Wollen wir sehen, wie lange es dauert. Und dann ist die Sache wieder vorbei. Und dann wird der Mann auch fragen, ich bin mal gespannt, ob dieser Glaube uns besser zueinander führt, besser miteinander leben lässt oder vielleicht auch mehr trennt. Und ich habe es gehört, manche Männer, und ich rede das mal ganz offen, wir sind ja hier als Erwachsene unter uns, dass manche Männer gesagt haben, ich hatte Angst, meine Frau könnte sich zu einer Nonne entwickeln. Da hatte ich echt Angst, dass die auf einmal nicht mehr Ehefrau irgendwo ist, sondern über den Wolken schwebt, so wie so den Engeln gleich und für die Erde nicht mehr brauchbar. Und dann wollen manche Männer auch vielleicht wissen, ob sie jetzt so eine fromme Kritiksucht hat. Dass sie all das, was sie in der Predigt hört, was jemand machen soll oder nicht machen soll, dass sie das jetzt zu Hause anwendet und immer bekrittelt und so weiter. Früher war alles in Ordnung und jetzt ist von morgens bis abends wird kritisiert. Wird sie eine bessere Ehefrau? Du sollst deinen Mann ohne Worte gewinnen. Ohne Worte gewinnen. Nicht, dass du irgendwo und dass das auch dein Mann irgendwie von dir fordert, dass du vollkommen seist. Damit kann keiner dienen. aber dass er irgendwo merkt, da tut sich etwas. Und da verändert sich etwas, vielleicht in ganz kleinen Dingen. Vielleicht darin, dass ich mal alte Kamellen, die immer zwischen uns gestanden haben, dass die endlich mal auf den Tisch kommen und jemand sagt, du, ich möchte mich entschuldigen für das, was vor 3 Jahren da und da passiert ist. Ich stehe dazu. Da horcht jemand auf. Hat sie besonders immer abgestritten. In ganz scharfem Maße. Oder dass sich jemand neu wieder das Danke-Sagen angewöhnt. Dass da Groll und Bitterkeit losgelassen wird. Oder dass ich mich ganz neu interessiere für meinen Mann. Früher habe ich nur meinen Bereich gesehen. Und er musste sehen, wie er irgendwie zutage kam, wie er irgendwie zur Rande kam. Und dass ich auf einmal ganz Ohr bin. Offene Augen, offene Ohren habe für den Mann und seinen Bereich. In diese Richtung meine ich das. Gewinne deinen Mann ohne Worte. Dahinter steht doch auch die Überzeugung, dass Petrus meint, wenn du zum Glauben an Jesus kommst und wenn du den Heiligen Geist empfängst, dann wird sich etwas in deinem Leben tun. Und dann wird das, was innen beginnt, immer nach außen wachsen und sichtbar werden, auch für den Nachbarn, aber auch für die, die in der eigenen Familie wohnen und für den Mann. Ich denke an eine, wurde erinnert bei der Vorbereitung an ein Ehepaar, ich werde es nie mehr vergessen, als wir in Hamburg einen Einsatz hatten und dann trat dieses Ehepaar nach vorn. Das waren Sintis. Und dann erzählte der Mann, dass seine Frau zum Glauben gekommen war. Und dann hat er sie geschlagen. Er hat sie immer wieder geschlagen, wenn sie nach Hause kam. Und er hat gar nicht reflektiert, hat es gar nicht an sich herangelassen. Und seine Frau hat in einer Weise reagiert, beziehungsweise nicht reagiert, wie er es vielleicht gedacht hätte und wie es vielleicht auch manchmal richtig gewesen wäre, ich weiß es nicht genau. Sondern sie hat das getragen und ertragen. Und dieses Tatzeugnis dieser so gedemütigten Frau, das hat diesen Mann innerlich nie zur Ruhe kommen lassen. Da waren andere mit Alkoholproblemen und was weiß ich. Und das hat ihn letztlich zum Glauben gebracht. Und danach trat die Frau auf und sagte, ja, das stimmt, was mein Mann gesagt hat. Es war eine ganz schwere Zeit. Eine ganz schwere Zeit. Und ich habe diese Kraft nur gehabt von oben her. Trotzdem da zu bleiben, durchzuhalten und so weiter. Und Gott hat dieses geschenkt. Extrembeispiel. Aber ich denke, dann kann man es umso leichter auch in unsere Situation hinein übersetzen, wo das nicht solche Ausmaße angenommen hat. Gewinne den Partner ohne Worte. Kann sein, dass das der ein oder andere so als eine unwahrscheinliche Bürde jetzt empfindet. Da wird mir was aufs Kreuz, auf die Schultern gelegt. Aber denke immer daran, dass der Christus mit da ist, durch seinen Heiligen Geist, und dass er mitträgt und mitwirken will. Und nun komme ich zu den Versen, auf die vielleicht einige Männer schon warten und denken, jetzt wird demnächst sehr viel Geld gespart, das kann ich dann in Hoffenheim besser ausgeben. Und einige Frauen schon fürchten, sie müssen die Versandkataloge abbestellen. Das sind also diese heißen Verse hier. Da schreibt doch Petrus übrigens als verheirateter Mann, da die Verse 3 und 4, ihr Frauen und mit den Frisuren und Kleidern und dem Schmuck und so weiter und so weiter. Sicher habe ich mich gefragt, warum Petrus hier die Frauen und nicht die Männer anspricht. Das ist mal die erste Frage. Nun gut, Männer brauchen das vielleicht nicht. Die sind so von Natur aus schön, sagt mancher etwas salopp. Ich weiß es nicht. Also, okay. Weiß ich nicht. Wisst ihr, lasst mich mal ein ganz offenes Wort sagen. Mein Eindruck ist, dass wir Ehemänner manchmal um Klassen schlechter angezogen sind als unsere Frauen. Und manchmal, darf ich so ganz offen sein, nehmt es mir nicht übel, habe ich manchmal gedacht, dass die Frau den Mann so rumlaufen lässt, auch sonntags im Gottesdienst. Manometer, nee, das gäbe aber doch irgendwo einen Stress. Passt die, ist das dem völlig egal? Wie so ein Hannebummel sagt bei uns aus, läuft da der Mann rum, Mensch, will ich noch nicht mal zum Aldi einkaufen gehen, geschweige denn im Gottesdienst. Frau, gib ihm mal Nachhilfeunterricht, wenn er schon nicht schnallt irgendwo. Wir brauchen, glaube ich, die Frau. Ich habe gestern etwas gelesen, neues Buch, habe es meiner Frau vorgelesen. Hat sie gesagt, du musst schon ein altes Buch sein. Frauen möchten schön sein. Demgegenüber ist dieser Anspruch für Männer nicht von großem Belang. Sie brauchen den Spiegel selten. Die männliche Mode ist von Eintönigkeit und Fantasielosigkeit gekennzeichnet. Dann habe ich aufgehört an der Stelle. Die Männer brauchen den Spiegel weniger. Ich weiß nicht, wie das so ist. Kann ja sein, dass das in der einen oder anderen Ehe so ein bisschen anders ist. Ich hatte einen Zeitungsartikel, den hatte ich mir ausgeschnitten. Man muss sich ja irgendwie alles ausschneiden. Frauen überbieten Männer mit Modekosten um wie viel Prozent? 100. 100. Nicht die Bildzeitung. Lese ich nicht als Pastor. Zeitungsartikel, Frauen überbieten Männer mit Modekosten um 100%. Eine Frau ist darauf angelegt, sagt Paulus an anderer Stelle, dem Mann gefallen zu wollen, dass es ihn zu ihr hinzieht. Und dazu gehört auch das Äußere. Da ist, glaube ich, etwas dran. Und bevor sich jetzt an dieser Stelle irgendwas Falsches im Hirn festsetzt, ich habe den Eindruck, keiner schläft gerade in diesem Augenblick, bevor sich etwas Falsches festsetzt, sage ich einmal, ihr lieben Frauen, ich freue mich, wenn ihr euch schön macht und eure Schönheit dezent unterstreicht durch Schmuck, eine schöne Frisur und entsprechende Kleidung. Denkt doch auch ein bisschen an mich, der ich zwar alt bin, aber noch nicht ganz erblindet, und dass ich 40 Minuten euch anschauen muss. Und da möchte ich nicht irgendwie, dass das alles so trist ist. So alle so wie von der Stange gezogen. Und wo ich nur einen anschaue und habe alle 300 im Blick. Sondern wo ich immer wieder hinschauen muss. Was ist das für ein herrlicher Anblick, wenn ich mich hier umschaue und so weiter und so fort. Es freut mich, das will ich mal sagen, dass hier nicht nur graue Mäuse rumlaufen oder mit Einheitsfrisuren. Also tut das um der Männer willen und ein klein wenig auch um meinetwillen. Und wer Nachhilfeunterricht bei der Stilberatung sucht, mal irgendwann im Leben, dass man weiß, so in welche Richtung ticke ich oder wäre das gut, dass ich angezogen wäre und so weiter, dem sei das auch wegen mir angeraten, auf jeden Fall nicht verboten, nur nicht auf meine Kosten. Das ist wichtig an der Stelle. Also die Frau darf sich schmücken und ich würde sogar sagen, sie soll sich schmücken. Dass man hier kein extremes Entweder-Oder herausliest. Es geht nicht darum, dass jemand sein Äußeres vernachlässigt, geschweige denn seinen Körper nicht pflegt oder noch schlampig aussieht und das noch irgendwie mit Christus in Verbindung bringt. Da dreht sich Christus um. Sorgfältig und gepflegtes Aussehen ist das 11. Gebot, jedenfalls in der FEG. Aber Petrus hat eine gewisse Besorgnis. Und deshalb wendet er sich an die Frauen, in besonderer Weise. Nämlich was das Ausmaß der Schönheitspflege anbetrifft. Eventuell der übertriebene Aufwand an Zeit, Kraft und Geld. Hier stehen drei Tätigkeitswörter, die deutlich machen, dass hier unwahrscheinlich viel Aufmerksamkeit in diese Richtung aufgebracht wird. Sich äußerlich aufzuputzen, und da liegt ein Problem. Petrus sagt, das Schwergewicht, das sollst du nicht von innen nach außen verlagern. Und dass du mehr Wert auf die äußere Verpackung als auf den Inhalt legst. Oder anders ausgedrückt, dass im Schaufenster mehr zu sehen ist nach außen, als im Lager hinten wirklich vorhanden ist. Da liegt das Problem. Und Petrus sagt, du, ich möchte dich korrigieren. die du alles tust, um irgendwie aufzufallen und was weiß ich, vielleicht auch die Blicke auf dich zu ziehen, da wäre noch viel was anderes zu sagen, sondern lass deine Schönheit von innen kommen. Lass sie von innen kommen. Die innere Werte sind die wahre Schönheit, das sagt er. Die inneren Werte sind die wahre Schönheit. Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen sind unvergänglich, sind ein unvergänglicher Schmuck, der in Gottes Augen Wert hat. Der in Gottes Augen Wert hat. Und wörtlich ist ja hier die Rede vom verborgenen inneren Menschen. Vom verborgenen inneren Menschen, von dem ein sanftmütiger und stiller Geist ausgeht. Damit ist nicht ein introvertiertes, schüchternes, passive Frau mit gemeint. Ganz gewiss nicht. Aber hier geht es darum, dass Früchte des Heiligen Geistes innen gebildet werden und die dann nach außen sichtbar werden. Eine Warmherzigkeit, eine gewinnende Menschenfreundlichkeit, ausbalancierend, abfedernd, Ausgleich, nicht furchtsam wegknickend, auch wenn man vielleicht unter dem ungläubigen Ehemann hier und da zu leiden hat. Das muss schon für mich eine sehr starke Frau sein. Besser, das kann sie nur, wenn sie nicht auf die eigene Kraft vertraut, sondern wirklich Gottes Heiligen Geist an der Stelle auch beansprucht. Aber so gewinnt sie ihren Mann für Christus. Da wird etwas sichtbar werden. Wenn im Inneren etwas gebildet wird, was mit dem Wesen zu tun hat, das ist die bessere, effektivere Predigt als viele fromme Worte. Ich habe, ging mir heute Morgen noch durch den Kopf, irgendwo jetzt eine Sendung gesehen oder habe ich irgendwo beim Zahnarzt eine Illustrierte angeschaut. Da war davon die Rede, Männer lassen sich sehr stark von Äußerem leiten, auch in der Partnerwahl. Bei Frauen ist es anders, dass sie sehr auch nach den inneren Werten fragen. Inneren Werten fragen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Müsste man mal drüber nachdenken. Ist auch wieder etwas, um das Gespräch nachher in Gang zu bringen am Tisch zu Hause. Aber Petrus sagt, innere Werte sind das Entscheidende. Das gilt nicht nur für Verheiratete, sondern auch für noch nicht Verheiratete. In seinem Buch Heiraten, warum nicht, beschreibt der bekannte Eheberater Walter Trobisch, welche wichtige Rolle die weibliche Zurückhaltung und den Blick auf verfrühte sexuelle Gemeinschaft, ihr Widerstand für das Reifen der gemeinsamen Liebe hat. Bitte? Gerade die Verbindung von Attraktivität, Anziehung und Zurückhaltung macht den Reiz aus, durch den das Mädchen für den wirklich Liebenden umso liebenswerter wird, sodass er schließlich gerne bereit ist, die große Leistung des Wartens zu vollbringen. Darüber muss man mal tiefer nachdenken. Darüber muss man tiefer nachdenken. Und auch das ist sehr kostbar vor Gott. Das heißt, Gott sieht das. Gott nimmt teil an unserem Leben und unserem Verhalten. Und Gott wird das segnen. Und dann gibt Petrus einen interessanten Tipp hier an der Stelle. Und er sagt, sucht euch doch Vorbilder, ihr lieben Ehefrauen. Nicht im Modejournal, nicht in den Illustrierten, sondern bei den Frauen der Bibel. Sucht euch Vorbilder bei den Frauen der Bibel. Das wäre eine spannende Aufgabe. Ich gebe die euch wirklich mal mit. Dass ihr mal so ein Bibelstudium macht und mal über die Sarah nachdenkt. An der Seite vom Abraham. Über die Rebekka, über die Ruth, über die Hanna, über die Maria, über die Priscilla. Und dann mal zu sehen, ob ich da etwas entdecke, was für mich auch als Frau wertvoll sein könnte. Und umgedreht natürlich für uns Männer. Dass wir uns mal Männer der Heiligen Schrift vornehmen und sehen, was sind das für Typen. Das sind alles keine Heiligen in dem Sinne, dass sie perfekt und fehlerlos wären. Aber davon können wir uns inspirieren lassen. Und dann kriegen wir Anregungen, in welche Richtung wir uns entwickeln können. Spannende Aufgabe. Und Petrus sagt, die Frauen werden beschrieben, als Menschen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen. Die ihre Hoffnung auf Gott setzen. Und die so als Glaubende und Hoffende in Verbindung mit dem Gottstehende an der Seite ihres Mannes gestanden sind und ihn unterstützt haben. Ohne diese durch ihre Hoffnung auf Gott setzenden Frauen wären viele Männer gestrauchelt. Viele Männer gestrauchelt. Und sie haben ihrer Frau gestanden und sie haben dazu beigetragen, dass der Mann Rückgrat entwickeln konnte oder durchziehen konnte. Hochinteressant. Lasst uns diesen Tipp von Petrus doch mal wirklich mit nach Hause nehmen. Die Frauen auch des Alten Testamentes, Neuen Testamentes mal zu beleuchten. In der Vorbereitung bin ich das mal so durchgegangen und ich wurde erinnert an Menschen des Glaubens, an Frauen, die ich kennengelernt habe, wo ich mich ausführlich mit unterhalten habe. Und ich bin nach Hause gegangen mit einer unheimlich tiefen Wertschätzung. Mit einer tiefen Wertschätzung, die mich beschäftigt hat, wie sie ihren Mann gestanden haben, ihre Frau gestanden haben, manchmal ganz allein. Auch Menschen, die im Krieg ihren Mann verloren haben und nun alles alleine machen mussten. Die Kinder und die Wirtschaft und so weiter und so weiter. Und das aus dem Glauben heraus, aus der Verbindung an Gott herausgelebt haben. Das hat mich ganz doll berührt an diesen Stellen. Vielleicht kennt ihr auch solche Leute. Ich denke, nachdem diese Richtung klar ist, dann darf man auch mal, und dann darf ich das jetzt auch, ohne gesteinigt zu werden, mal kritische Rückfragen an uns stellen. Und ich möchte uns Männer an dieser Stelle selbstverständlich gleich mit ins Boot nehmen. Wo lege ich eigentlich das Schwergewicht drauf bei meiner Pflege? Auf die innere oder die äußere Schönheit? In welchem Verhältnis steht das vor dem Spiegel stehen zu meiner Zeit, vor der geöffneten Bibel und dem intensiven Gespräch mit Gott? Wo schlägt mein Herz mehr, dass ich äußerlich ja nicht irgendwo auffalle und gut dastehe, oder dass die Bildung des Herzens und die Formung meines Charakters durch Gott und seinen Geist im Vordergrund steht? Lasst uns diese Fragen mal mit nach Hause nehmen und nicht einfach so vom Tisch fegen. Wo liegt das Schwergewicht bei mir? Und nun lasst mich zu den Ehemännern kommen. Ebenso, so formuliert Petrus an der Stelle und deutet an, dass die Männer sich auch in die Ordnung der Ehe einzuordnen haben. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Wege steht. Bleibt da noch Platz für die Willkür des Mannes? Kann sich von diesem Vers her noch ein Mann wie so ein Platzhirsch irgendwo gebärden und seine Frau in irgendeiner Weise unterdrücken und ihr nicht wohltun wollen? Da ist von vermehrter Verantwortung und Fürsorge die Rede. Und gerade dann auch vielleicht, wenn die Frau nicht im Glauben stehen sollte. Das gibt's ja auch. Wohnt mit Vernunft bei euren Ehefrauen. Das heißt, lass es dir ein ständiges Anliegen sein, lieber Mann, dass du deiner Frau ganz nah bist. Ganz nah bist. Dass du wirklich bei ihr bist. Und dass du sie tief verstehen willst, auch wenn du manche Fragezeichen hast, also verstehe sie nicht. Doch, dass du dich da hinein müsst, sie verstehen zu wollen, mit all ihrer Empfindung, mit all dem, was zu ihrem Frausein gehört. Und dass du Anteil nimmst an ihrem Alltag. Und dass du ihr abspürst, wie es ihr geht, was sie bewegt, was sie besorgt macht und was tief im Herzen ihre Seele berührt. Lass dir das ein Anliegen sein und bleiben, dass du ihr Herz gewinnst. Ihr Herz gewinnst. Das kostet Mühe und Zeit. Das kann man nicht mit links. Und diese Zeit ist wertvoll angewandt, in der Tat. Wenn wir diese Zeit nicht mehr haben, wird es rückwärts gehen in unserer Beziehung. Dann ist wirklich mindestens, wie es in einem Buch heißt hier, Frühjahrsputz dran. Dann muss irgendwo was geändert werden.
Und lasst uns auch diese Frage mal nehmen. Wann hast du das letzte Mal eine Stunde mit deiner Frau geredet und dich ganz tief mit ihr ausgetauscht, sodass dein Herz ihr Herz berührt hat und ihr Herz dein Herz berührt hat? Wohnt mit Vernunft mit euren Frauen zusammen. Das betrifft die Gemeinschaft nach Leib, Seele und Geist. Ich will nur einen Satz zum körperlichen Bereich sagen. Auch da kann man schuldig werden aneinander. Und ich finde die Bibel so unwahrscheinlich nüchtern. Und das, was ich jetzt sage, das ist nicht der erste und der letzte Aspekt, aber das ist ein Aspekt. Und ich bin froh, dass er auch da steht. Und ich merke in der Seelsorge, wie wichtig es ist. Da schreibt Paulus einmal, der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht leisten und ebenso die Frau dem Manne. Entzieht euch einander nicht, sonst könnte daraus Schlimmeres erwachsen. Wörtlich heißt es dort, damit euch der Teufel nicht versucht und etwas in eurer Ehe passiert, was ihr vielleicht nie wollt, aber was vielleicht zwangsläufig geschieht. Eine Entfremdung und wo einer offen wird für irgendeinen Fremden, für so einen Süßholzraspler und der dann da irgendwie sich was holt, was zu Hause nicht befriedigt worden ist. So nüchtern ist die Bibel. Ich glaube, manche Fromme können das kaum verstehen, ohne verschämt nach unten zu schauen. Es gibt eine Überforderung und es gibt auch eine Unterforderung auf diesem Gebiet. Und es gibt Paare, die kaum intim miteinander verkehren. Und das nicht aufgrund einer beiderseitigen Einigung, sondern aufgrund einer einseitigen Festlegung. Und noch schlimmer wird's, wenn auch dieses Gebiet, was Gott uns Menschen gegeben und eingepflanzt hat, wenn das irgendwie in Richtung Strafe genutzt wird, um dem anderen eins auszuwischen. Ihr Lieben, das ist ein gefährliches Glatteis, auf dem man lebt. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Und das kann ein Anzeichen einer tieferen inneren Entfremdung sein. Und da sollte man Hilfe suchen, damit nichts Schlimmeres passiere. Und es gibt auch eine Überforderung, vielleicht meistens von Seiten des Mannes. Auch das tut der Liebe nicht gut. Das tut seelisch weh und es wird früher oder später auch gefühlskalt machen. Ihr Lieben, sucht das offene und ehrliche Gespräch an dieser Stelle miteinander. Und sprecht auch über eure Wünsche. Es ist wichtig, dass wir miteinander darüber sprechen und nicht mit den Fernsehen und irgendwelchen Illustrierten und so weiter und dass da auf eine andere ungute Weise etwas hineinkommt und dass man sich dort Befriedigung sucht und vieles andere mehr. Lasst uns so offen, wie die Bibel das nennt, auch damit umgehen und das leben. Der Herr meint's gut. Der Herr meint's gut. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Und gebt ihnen als dem schwächeren Geschlecht die Ehre. Das ist wieder so ein steiler Satz, oder? Ich habe so gedacht, was Stefan Raab dazu sagen würde, der gegen die Boxerin Regina Halmich angetreten ist. Wisst ihr alle nicht, wovon ihr redet? Ich glaube, ich bin der Einzige, der Fernsehen guckt. Okay. Stefan Raab, so ein Entertainer, der hat gesagt, er wollte mal gegen eine Frau boxen. Und dann ist die Regina Halmich gesagt, komm her. Und dann haben die da so ein paar Runden gemacht. Oh, der konnte ein paar Wochen nicht mehr auftreten. So hat die den vermöbelt. Also, und dann schwächeren Geschlecht. Das wird er, glaube ich, nie mehr so sagen. Schwächeres Geschlecht. Das ist keine Wertschätzung hier, sondern meint einmal einfach körperliche Veranlagung. Biologisch gesehen ist die Frau in der Regel die Schwächere. Und allein diese Erkenntnis soll beim Mann den Instinkt des Fürsorgers und Beschützers wecken. Und er soll dadurch animiert werden, viele Dinge auch wirklich zu tun, die vielleicht auch eine besondere Kraft oder irgendwie etwas erforderlich machen. Vielleicht würden wir das heute ganz anders nennen. Wir würden von Ritterlichkeit sprechen. Der Mann soll wirklich sich ritterlich gegenüber seiner Frau verhalten. Schwächer geht aber auch in Richtung sensibler, emotionaler, intuitiv. Man könnte vielleicht auch sagen, dass die Frau das größere Herz hat in der Ehe. Vielleicht könnte damit was anfangen. Und diese Schwäche in Anführungsstrichen, das kann sie als eine ganz große Stärke in die Ehe mit hineinnehmen. Lasst mich das ganz persönlich sagen. Ich staune oft, wie klar und treffsicher meine Frau Dinge sieht, beurteilt und vorhersagt. Und ich gucke nur irgendwo und kriege die Füße nicht mehr auf der Erde. Sag, wo hat sie denn das wieder jetzt her? Und ich komme einfach nicht dran. Und sie hat etwas. Und wie oft sagt sie mir, siehst du's? Habe ich es dir nicht gesagt? Und es stimmt. Es stimmt. Wir haben vielleicht oft das Gleiche gehört und gesehen, aber sie kann daraus viel mehr entnehmen wie ich. Bei mir muss alles hier durch die Ratio gehen hier und vielleicht bleibt es nur da stecken und Gedanken und so weiter. Und meine Frau hat irgendwie noch so einen anderen Sensor, den ich nicht habe und da komme ich irgendwo nicht hin. Und die kann Dinge ganz anders beurteilen und kann sie wahrnehmen. Ein Ehemann, der darauf nicht achtet und hört, dem ist nicht zu helfen. Der ist hoffnungslos verloren. Achtet darauf. Gebt dem Ehepartner, der Frau, als dem schwächeren Geschlecht, die ganze Ehre, die ganze Aufmerksamkeit. Und nehmt das, was Gott in sie hineingeht, lasst das ganz tief an euch ran. Das wird euch Männer veredeln. Das sagt hier Petrus. Ihr lieben Männer, ich frage euch, ist das was Weltbewegendes? Etwas, was uns kaputt macht, wo wir morgen kündigen müssen und müssen, nur damit wir die Stelle da beherzigen können, irgendwo? Ich habe nicht so den Eindruck. Und ich glaube, unsere Frauen würden Luftsprünge machen, wenn wir das leben. Und wenn das zur Maxime bei uns werden würde, dahin möchte ich mich entwickeln. Es geht ja gar nicht um Vollkommenheit. Und wenn du mich fragst, ob ich zu jeder Situation und an jedem Tag neu dem nachkomme, dann würde ich sagen, Vorsicht, frag lieber meine Frau, die würde wahrscheinlich sagen, nein. Und ich würde selber auch sagen. Aber ihr lieben Männer, ihr lieben Mitmänner, das ist doch gut, oder? Und das wollen wir doch, oder? Und daraus entstehen viele gute Früchte. Lasst uns das zum Herzensanliegen machen. Tauscht euch darüber aus. Ich weiß, Muttertag ist noch etwas länger hin. Aber vielleicht sollten wir Männer heute doch mal unsere Frauen fragen, im Blick auf den nächsten Muttertag, sag mal ganz offen und ehrlich, ob ich in diese Richtung heute Morgen, was der da gesagt hat, gut unterwegs bin. Habt ihr den Mut, eure Frauen so zu fragen? Das ist viel wertvoller, als sie einzuladen zum dicken Steak mit 3 Nachgängen und was 50 Euro kostet. Und frag doch mal, du, was möchtest du dir gerne anders? Hast du Angst vor dieser Frage? Und das gilt in geistiger, seelischer und körperlicher Hinsicht. Das kann man dann auch umgedreht tun. Sehr wohl. Und Petrus sagt abschließend und begründend uns Männern, vergesst nicht, dass eure Frauen ebenfalls die volle Gnade Gottes geschenkt bekommen haben. Es gibt geistlich gesehen von Gott her keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Für uns ist das heute die selbstverständlichste Sache der Welt und sagt, warum steht das überhaupt da? Für die damalige Zeit war der Satz Sprengstoff. Absoluter Sprengstoff. Diese Worte holen die Ehe und auch besonders die Frau aus dem tiefen Niveau der antiken Ehe heraus und geben ihr einen nie gekannten Stand und eine Wertschätzung. Eine Wertschätzung. Wie überhaupt Jesus und in seinem Gefolge auch Paulus, ja, auch Paulus und Petrus. Einen unwahrscheinlich neuen Stand und eine Wertschätzung. Und dann schließt er diesen Abschnitt. Ihr Männer, wohnt bei euren Frauen mit Vernunft, ehrt sie, liebt sie, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Darf ich es mal so sagen, dass dort, wo du deiner Frau nicht in diesem Sinne nahestehst, werden deine Gebete bei Gott nicht ankommen. Da steht etwas zwischen dir und der Frau und das sieht Gott. Ich fand dieses Zitat, der Seufzer einer gekränkten Frau steht zwischen den Gebeten des Mannes und Gott. Er hat mich schon berührt. Der Seufzer einer Frau. Naja, man muss es aushalten. Oder wie auch immer. Der steht zwischen den Gebeten des Mannes und Gott. Das soll uns ermutigen, dass wir die Dinge klären und zur Sprache kommen lassen, damit auch die Beziehung wieder fließt. Ihr lieben Brüder, und das ist so wichtig, dass wir auch geistlich das Haupt in der Familie sind und dass wir Gott wirklich total im Rücken haben für die Aufgaben, die er uns zugedacht hat. Aber dafür ist wichtig, dass auch diese Dimension zu unseren Frauen stimmt. Gott achtet auf uns und auch, wie wir in der Ehe miteinander umgehen. Das ist gut so. Und ihm liegt daran, dass unsere Beziehungen gelingen und wir auch dadurch auf ihn, unseren wunderbaren Herrn, hinweisen. Das ist doch eigentlich eine tolle Möglichkeit, oder? In einer Welt, in einem Land, was immer mehr von Gott abrückt. Darüber sind wir uns einig und klar. Auch leben zu dürfen, schau dir mal meine Ehe an. Wir haben Probleme, die dürfen wir haben. Gar keine Probleme, die habe ich auch. Gar kein Problem. Aber wir haben da einen Gott, der ist mit uns unterwegs, der arbeitet unablässig an uns und der macht das schön und schöner. Daraus bekommen wir Kraft, den anderen anzunehmen in der Eigenart. Daraus entsteht immer wieder neu der Friede und so weiter und so fort. Die Kraft zur Vergebung und neu anzufangen. Ich finde es eine tolle Möglichkeit. Und ich fühle mich nicht überfordert, sodass ich depressiv werde davon. Nein, ich fühle mich herausgefordert. Das brauche ich. Und das möchte ich auch, damit er geehrt wird und damit es meiner Frau gut geht. Amen.